Vielleicht können Sie ganz am Anfang einen Überblick, einen kurzen über die aktuelle politische Lage in Afghanistan geben, welche Situation da gerade herrscht.
Naja, Afghanistan war ja schon eine Weile im Fokus der Nachrichten, weil es Friedensgespräche gab zwischen den Amerikanern und den Taliban, verbunden mit gewissen Hoffnungen. Das hat sich zunächst mal zerschlagen. Schon während dieses Prozesses allerdings haben die Attacken der Taliban nicht nachgelassen. Die Gebietskontrolle ist der Regierung in weiten Teilen des Landes entglitten und es hat in diesem Jahr, auch schon in 2018, in Afghanistan die meisten Kriegstoten, Gewaltopfer weltweit gegeben. Die Wahl, die es jetzt vor kurzem gegeben hat, hat ja die Entzweiung auch innerhalb der Regierung und der Opposition deutlich gemacht. Die Wahl ist im Grunde ein Misserfolg schon deswegen gewesen, weil ganz, ganz viele Menschen aus Angst vor Anschlägen nicht zur Wahl gegangen sind. Niedrige Wahlbeteiligung ist natürlich ein deutliches Zeichen und es ist völlig unklar, wohin das Land treiben soll. Es gibt eine große Frustration, große Hoffnungslosigkeit im Lande und ja, die alltäglichen Gefahren, die liegen auf der Hand und zwar nicht nur die allgemeinen, also dass von der einen oder anderen Seite geschossen wird, ja auch Luftschläge der Amerikaner immer wieder Opfer fordern, sondern auch, dass gezielte Anschläge von Seiten der Taliban stattfinden und die kürzlich erschienene Studie, die zum Thema, was geschieht eigentlich mit abgeschobenen Afghanen, macht deutlich, dass beides auch Menschen trifft, viele Menschen trifft, die von Deutschland aus abgeschoben in Kabul gelandet sind.
Die Studie, die Sie da gerade schon angesprochen haben von Friederike Stahlmann über den Verbleib und die Erfahrungen von Menschen, die zwischen dem Dezember 2016 und April 2019 aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben wurden, die soll uns ja auch beschäftigen. Mich würde interessieren, wie diese Studie eigentlich auch entstanden ist und wie das Material dafür gesammelt wurde, also der Kontakt zu diesen Personen hergestellt und beibehalten wurde. Können Sie dazu was erzählen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es steckt eine unglaubliche Arbeit dahinter. Normalerweise ist es ja so, dass die deutschen Behörden nach der Meldung, wie viele Menschen abgeschoben ist, sagen, der Rest ist ein Thema Afghanistans. Es interessiert uns jedenfalls nicht aus Behördensicht, was mit den Abgeschobenen geschieht. Es wird beschwichtigt, die Gerichte bagatellisieren ja auch zum Teil die Gefahrenlage und es trifft ja im Moment insbesondere die Personengruppe junge Männer, die einigermaßen gesund sind und von denen das Bundesamt und viele Gerichte sagen, immerhin die haben keine Probleme, irgendwie ins Land zurückzukommen, als Tagelöhner ein Auskommen zu finden. Da hat jetzt die Studie von Friederike Stahlmann ein Licht drauf geworfen, indem es ihr gelungen ist, von den abgeschobenen Männern dieses Zeitraums, den sie genannt haben, das waren 547 Männer, 55 Personen zu erreichen und ihre Erfahrungen ansatzweise zu dokumentieren. Wer sagt, das ist doch gar nicht so viel, der muss zur Kenntnis nehmen, 10% der Abgeschobenen dieses Zeitraums überhaupt aufzutreiben, ist schon schwierig genug gewesen. Nicht alle haben ja noch Kontakte nach Deutschland, vielleicht Verwandte hier. Viele wollen auch gar nicht über ihr Schicksal reden. Und das stellt die Studie fest, viele, viele, viele sind längst wieder auf dem Weg, auf der erneuten Flucht in Richtung Europa und andere Länder, weil sie nämlich unmittelbar nach Ankunft bereits Erfahrungen gemacht haben mit der extrem bedrohlichen Lage. Die Gewalterfahrung, der Anteil derer, die Gewalt erfahren haben, kurz nach Ankunft ist immens.
Und diese Gewalterfahrung und auch die Gründe dafür, warum da eine Gefahr im Leib und Leben besteht, die haben Sie ja schon angesprochen. Welche weiteren Probleme und Herausforderungen gibt es da noch, mit denen dann Abgeschobene dort konfrontiert werden bezüglich auch einem Zugang zu Lebensbedingungen und lebenserhaltenden auch Dingen wie Arbeit, Obdach und medizinischer Versorgung?
Ja, da wird ja von deutscher Seite, von Seite der Regierung viel, im Grunde viel geflunkert, was sozusagen die Möglichkeiten der Unterstützung betrifft. Tatsache ist, dass fast alle der Abgeschobenen abhängig waren von privater Unterstützung außerhalb Afghanistans, also völlig unterschiedlich Freunde, Kontaktgruppen, verwandte Unterstützungsgruppen in den Orten, wo sie gewohnt haben. Und es ist natürlich klar, dass diese Unterstützung eher punktuell ist und in der Regel nicht auf Dauer wirken kann. Schlechterdings auch aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der Betroffenen, die ja wieder unterwegs sind, sich verstecken müssen, ganz, ganz schwierig, sich zu unterstützen. Aber 85% lebten eigentlich nur von privater, zeitweiliger Unterstützung. Und es war praktisch unmöglich, sich irgendwie anderweitig ein Auskommen zu verschaffen. Keinem einzelnen der Menschen, mit denen, die in dieser Untersuchung kontaktiert worden sind, ist es gelungen, sich irgendeine halbwegs dauerhafte Existenz zu verschaffen, also durch Arbeit, durch irgendwas, Handel, Unternehmensgründung und so weiter. Und es gibt die zusätzliche Schwierigkeit, weil die Rückkehrer auch im Fokus der Taliban sind und im Fokus der teilweise konservativen, ihres konservativen Umfeldes, schlägt ihnen großes Misstrauen entgegen. Sie werden teilweise gezielt bedroht. Offensichtlich wissen die Taliban sehr oft, wer da aus welchem Land zurückgekommen ist. Und das schwächt die familiäre Situation, weil die Familien, soweit sie im Prinzip überhaupt bereit wären, den Rückkehrer aufzunehmen und in der Lage wären, einfach Angst haben, dass sie selber damit durch ihren rückkehrenden Verwandten in große Probleme geraten, die ganze Familie bedroht wird und so weiter. Deswegen ist die familiäre Solidarität, die auch das Bundesamt und die deutschen Gerichte immer wieder ins Feld führen, die helfen sich ja gegenseitig, sind ja alles Großfamilien und so weiter, die funktioniert einfach deswegen schon in allerwenigsten Fällen, ganz abgesehen von der Frage, wo die Familienangehörigen denn ihrerseits ihr Geld herkriegen können.
Eine quantitative Analyse, wie sie von der deutschen Asylrechtsprechung gefordert wird, die lag zu nach Afghanistan zurückgekehrten bisher nicht vor. Die Studie, über die wir hier gerade sprechen, will diese Lücke in Bereichen schließen, die von allgemeinem asylrechtlichen Interesse sind. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass meinetwegen das BAMF sich darauf beziehen wird bzw. beziehen muss?
Also nach allen Erfahrungen mit dem Bundesamt in den letzten Jahren glaube ich nicht, dass man sich ernsthaft damit beschäftigen wird. Man wird diese Studie sicher auch insbesondere bei den Verwaltungsgerichten pro forma zitieren. Sie bietet eigentlich für kritische Richter durchaus Anlass, sich Gedanken zu machen, ob die Unterstellung, dass die Menschen sich ein Auskommen schaffen können und dass das irgendwie ihre Situation prägen wird, dass sie ein Überleben haben, ohne wieder auf die Flucht zu gehen, nicht realistisch ist. Aber ich bin skeptisch. Die Studie bietet die Möglichkeit, deutlich zu sagen, und wir haben das ja getan in unserer Presseerklärung vor kurzem, wer unter diesen Umständen, die Studie enthüllt, abschiebt, der weiß, und der soll sich nicht rausreden, der weiß, dass er Menschen in Gefahr bringt, dass er Menschen in Obdachlosigkeit abschiebt, nämlich alle leben entweder obdachlos oder in provisorischen Verstecken, die wenigsten zeitlich befristet bei Verwandten. Wer also abschiebt, weiß, er schafft neue Hoffnungslosigkeit, er schafft sozusagen neue Fluchtgründe, weil de facto die Leute zu großen Teilen, die Abgeschobenen, wieder entweder im Lande selbst Binnenvertriebene werden oder, und das sind die meisten, einen Versuch machen, erneut in andere Staaten und zum Teil auch Europa zu gelangen. Und das gelingt ihnen auch, so schwierig es ist. Die Not kennt kein Gebot, das muss man pragmatisch sehen. Wer unter einem solchen Gefährdungsdruck steht, der wird es aufs Neue versuchen in den meisten Fällen. Also von 51 Befragten sagte nur einer, er plane auf absehbare Zeit in Afghanistan zu bleiben, weil er schon in der Zwischenzeit nach der Abschiebung aus Deutschland auch aus Iran wieder abgeschoben worden ist. Aber alle anderen werden es mit aller ihrer Energie versuchen und sie wissen um die großen Gefahren. Wir sollten uns nichts vormachen, die Afghanen, die über das Mittelmeer in der Ägäis oder sonst wo fliehen, über den Balkan, wissen, wie schwierig ihre Chancen sind und wie gefährlich das ist, wie groß das Risiko ist, dabei auch getötet zu werden. Und sie tun es trotzdem. Das sollte uns ja Anlass geben, zu denken, ob unsere juristischen Denkfiguren in Richtung Abschiebung, wie sie die Gerichte so verbreiten, da könne man ja nun wegen der relativ geringen arithmetischen, statistischen Gefährdungslage als junger Mann einigermaßen leben, das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Ich meine, nein, ich meine, die deutsche Polizeimission in Afghanistan hat ja auch gerade ihre Sicherheitsprobleme und ist aus dem Land ausgereist. Das zeigt doch einfach, dass es hier der deutschen Asylpolitik seit Beginn der Aufnahme von Abschiebungen nach Afghanistan nur eins geht, um Abschreckung.